Schön, dass du es hergeschafft hast pünktlich. Herzlich willkommen, Jan Karon, beziehungsweise Jan A. Karon. Ich weiß gar nicht, ganz am Anfang, wenn ich über dich gelesen oder irgendwas, immer Jan A. Karon. Und dann habe ich auch, wenn mich jemand gefragt hat, immer Jan A. Karon. Alexander, richtig?
Alexander hat aber tatsächlich weniger meine Eitelkeit zum Grund, sondern die Tatsache, dass es eine Autorin, eine britische Autorin gibt, die heißt Jan Karon, also ganz genau geschrieben wie ich.
Autorin.
Autorin, also da ist Jan ein weiblicher Name und die hat Bücher geschrieben wie Der Himmel über Mitford zum Beispiel.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann gedacht, für das eigene gegoogelt werden können, ist es so sinnvoll, sich da den Zweitnamen noch reinzuschreiben.
Mir war nicht klar, dass Jan ein weiblicher Vorname sein kann.
Nicht.
Also so Robin und so, dieses klassische Sascha zum Beispiel, das kennt man ja. Du kannst gleich noch ein bisschen was zu dir erzählen. Grund, warum du hier sitzt, du hast ein Buch geschrieben und hast mir das erzählt, auch das Cover und so geschickt, Bastard Moderne, fand ich ganz interessant. Ich bin aber ehrlich, mein erster Gedanke war, schon wieder einer, der ein Buch geschrieben hat. Weil im Moment, kurz davor, kam bei News raus, dieses Buch mit Deutsch links, links Deutsch. Da habe ich auch so ein, zwei Sachen nur mitbekommen. Habe ich jetzt auch gedacht, werde ich wahrscheinlich nicht lesen, weil vermutlich den Inhalt ich größtenteils auch kenne und vielleicht nicht die Zielgruppe bin. Dann habe ich jetzt wieder gesehen, Peter Hahn hat auch ein neues Buch rausgebracht.
Peter Hahn schreibt dauernd Bücher.
Genau, das ist jetzt nichts Neues. Aber irgendwie scheint das im Moment so ein Ding zu sein, viele Bücher. Jetzt bist du Journalist.
Ja.
In erster Linie.
Genau, also vielleicht kann man das noch kurz davor stellen. Ich arbeite für News, also dieses Online-Medien-Startup von Julian Reichelt und bin dort Reporter, betreue auch investigative Recherche, äußere mich aber seit geraumer Zeit auch immer mehr zu Kulturkampfthemen und zu Zeitgeistthemen und zu politischem, was auch gleichzeitig privat und gesellschaftlich ist. Und eigentlich wollte ich das Buch schon, glaube ich, sehr lange schreiben. Also den Titel hatte ich irgendwie lange im Kopf und dieses Porno-Kapitel war das erste, worüber ich geschrieben habe und dann gab es irgendwie diesen Aufbau und eine Idee und dann ist es immer so eine Frage von Zeit und man kann nicht alles auf Knopfdruck schreiben, sondern macht sich ja auch Gedanken und genau, das Buch wollte ich aber tatsächlich sehr viel länger schreiben, als man jetzt vielleicht denkt angesichts der Häufung von vielen Büchern und dann ist es dann natürlich immer eine Frage mit Verlagssuche und manche wollen, aber dann finden die den Titel zu vulgär und jetzt ist es beim Tumult Verlag erschienen, die total Lust hatten, das eben als Bastard Moderne zu machen und auch mit der Sprache, die ich benutze, die ja auch vielleicht sich ein bisschen abhebt jetzt vom Durchschnittskonservativen. Und so kam das zustande, vielleicht als Vorgeschichte, genau.
Du bist gelernter, ausgebildeter Journalist und kommst quasi von der bösen Seite. Du hast mal für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet.
Ja, nicht nur für den Stern, für die Zeit, für das CDF, für Dunja Hayali, für den RBB, für den Deutschlandfunk habe ich mal Radiostücke gemacht. Die ganze
viel rumgekommen. War das schon davor Thema, mal ein Buch schreiben zu wollen? Also bevor das mit News und so weiter kam? Oder hat sich das daraus auch durch diesen beruflichen Wandel vielleicht so ein bisschen entwickelt?
Nein, also ich glaube, die Idee, Bücher zu schreiben, die gab es länger und auch schon vorgelagert. Und es gibt zum Beispiel auch noch so ein Kurzgeschichtenprojekt, an dem ich immer mal wieder schreibe, aber was halt Zeit braucht. Bei dem Buch war das natürlich jetzt schon eindeutig einhergehend damit, dass ich eine Renegatenposition einnehme, also aus einer Position schreibe, die einst Teil dieses Hyperliberalismus war oder wie man immer das nennen mag, Teil von linken Medien war und natürlich auch so ein Stück weit glaubhaft und nachvollziehbar machen kann, was es eigentlich ist, was den einzelnen Menschen befremdet und wo man vielleicht den Eindruck hat, dass man falsch abgebogen ist als Gesellschaft und wie ich das reflektiere. Deshalb sind die ganzen Kapitel, glaube ich zumindest, auch meistens mit einer persönlichen Note, also als es um Migration geht, schreibe ich auch in meine Heimatstadt. Und
ja, wusste ich gar nicht, Ludwigshafen. Man kriegt ja jetzt sehr viel mit. Also ob das jetzt die Sache mit Joachim Paul war, den ich auch schon lange persönlich kenne, oder die, eine Realschule Plus. Aber du hast ja dann noch von der Grundschule geschrieben. Also dass es um Ludwigshafen so schlecht steht, war mir gar nicht bewusst. Und dass du dann noch sagst, deine Heimatstadt, und ich erinnere mich, bin auch behütet auf dem Dorf in Ostwestfalen, in der Nähe von Paderborn, so Grenze Sauerland, nicht weit weg von vom Wohn- oder Heimatort von Friedrich Merz aufgewachsen, da ist die Welt absolut in Ordnung. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, man kommt quasi in seine Heimat zurück, wie du es beschreibst, und findet wenig davon wieder. Also ich glaube schon, dass man sich damit ein Stück weit auch identifizieren kann.
Ich glaube halt, dieses Phänomen Fremdland, nenne ich das, ist eins, das man in der ganzen Bundesrepublik und immer wieder beachten kann und sehen kann. Und das ist noch mehr der Fall in West- als in Ostdeutschland. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber die Tatsache, dass eben Stadtbilder sich verändern, Läden verschwinden, neue Läden aufkommen, Nachbarschaften, die Zusammensetzung von Nachbarschaften, all das sich verwandelt und transformiert hat, und zwar innerhalb von einem Zeitraum 2-3 Jahrzehnte. Das gab es, glaube ich, nicht. Und das ist auch ein absolut, ich würde sagen, revolutionärer Vorgang in der Nachkriegsgeschichte. Aber es kratzt natürlich an der eigenen Identität. Es ist was Intimes, es ist was extrem Privates, weil man natürlich mit seiner Heimatstadt die Momente seiner Jugend und Kindheit verbringt und an bestimmten Orten war. Und du hast es angesprochen, bei Ludwigshafen ist das ein Running Gag, ein trauriger Running Gag, aber ein Running Gag, weil man natürlich die Verwerfung mitbekommen hat, aber auf einmal war es dann so, dass Ludwigshafen auf einmal dauermediales Thema war. Und das begann mit dem Somalia-Mord, der auch zu dem Tweet geführt hat, weshalb ich dann beim RBB raus bin. Dann gab es einen zweiten somalischen Fall, auch der war medienwirksam diskutiert, darüber schreibe ich. Es gibt die Gräfenau-Schule. Noch davor gab es mal ein Sprengstoffattentat von einem 12-Jährigen, versucht es auf dem Weihnachtsmarkt. Und inzwischen hat man halt immer wieder diese Schulen, die aufbloppen. Gräfenau-Schule, Carolina-Burger-Realschule, du hast es gesagt.
Die war es, genau.
Und man denkt sich so alle zwei, drei Wochen, ah, interessant, die eigene Heimat ist wieder in den Medien. Ah.
Ich, das Spannendste über meine ehemalige Heimat, ich habe 2 Jahre in Paderborn gewohnt, war die Geschichte mit den tanzenden Hühnchen im Dom.
Ah,
also
ja.
Ob du dich dran erinnerst, ja. Habe ich mir dann so im Nachhinein gedacht, recht clever gemacht. Ich habe dieses Video gesehen, das war relativ neu und ich habe es mal direkt runtergeladen, weil ich wusste, sobald Kritik aufkommt, ist das weg.
Ja.
Habe es dann wie alle anderen gemacht, habe so mein Logo-Branding drauf gemacht und irgendwann habe ich es dann auch bei, also erst so JF und so gesehen, dann aber auch bei der Bild-Zeitung, weil die halt dann den Screenshot davon nehmen mussten, quasi ja. Diesen Ausschnitt und da war mein Logo und neckte.
Würdest du denn sagen, in Paderborn ist es ähnlich passiert? Dass
ich war ewig nicht mehr da, ich verbinde mit dieser Heimat, da wo ich aufgewachsen bin, vielleicht mich, was das angeht, so ein bisschen heimatlos, wenig Positives, da zieht mich eigentlich wenig hin zurück, wenn ich ehrlich bin, aber auch die Zeit, als ich da gewohnt habe,
ja.
Da war ich noch deutlich linksliberaler irgendwie eingestellt, was das angeht. Ich war mal bei den Jusos, als ich 16 war und war sogar mal auf einer Anti-Gegen-Rechts-Demo in Dortmund. Da
teilen wir uns ja das Renegatenschicksal.
In Dortmund beim Workers Youth Festival. Und damals war es schon so, das war, ich kann dir gar nicht sagen, wann, 2013, 12, irgendwie sowas vielleicht noch ein bisschen früher. Da gibt es immer noch Dortmund Nordstadt. Das ist so ein bisschen wie Duisburg-Marxloh vergleichbar. Gibt es eine Schule, die Anne Frank, ich glaube Gesamtschule, die damals auch schon so einen Migrationsanteil von 95 plus hatten. Und wir reden halt von vor über 10 Jahren.
Ja.
Und da haben wir damals drin übernachtet bei diesem Workers Youth Festival. Das war dann irgendwie angeboten, dass man in dieser Schule pennen konnte. Warum auch immer. Es gab dann so Armbändchen, konntest du mit dem Bus fahren. So Sigmar Gabriel ist da abends noch aufgetreten, hat eine Rede gehalten. Fand ich auch super toll, weil so dieses soziale gegen rechts. Ich weiß im Endeffekt gar nicht mehr, gegen was wir da wirklich demonstriert haben. Also ob es quasi ein Ereignis gab oder einfach nur gegen rechts, weil das ist ja immer gut gewesen.
Gegen NS-Sigi.
Das auch, aber so vom Empfinden her habe ich das nicht so in Frage gestellt. Und das war halt, wie gesagt, das ist jetzt ja mittlerweile wahrscheinlich eher so 15 Jahre halt her. Aber würde ich jetzt, oder auch wenn ich mir jetzt heutzutage Schwerin beispielsweise anschaue, hier der Marienplatz, nicht unweit von hier, ohne meinen Ort hier irgendwie doxen zu wollen, gefährlichster Platz hier irgendwie in Schwerin, im Schnitt 2 Straftaten, die begangen werden. Erst vorgestern, es war glaube ich vorgestern, habe ich es fast selbst miterlebt in der Marienplatz-Galerie, im Schlosspark-Center so, gibt es einen Laden, so einen Snipe-Store, wo es hier so Adidas-Kram und so wird halt regelmäßig geklaut. Da habe ich halt nur gesehen, Polizei rein, Rettungsdienst rein, bin dann in den Laden rein, um so ein bisschen mitzuhören, was passiert ist. Klassischer Diebstahl, die wollten die an der Tür quasi stellen und dann hat einer von denen irgendwie 2 von den Verkäufern irgendwie so ein bisschen zusammengewamst. Der eine wurde im Rettungswagen abgeholt, also da hat jetzt keine klaffende, blutende Wunde, aber der hat halt irgendwie ein paar Schläge in Magengrube und so kassiert. Und jetzt kam halt irgendwie 3-4 Tage später raus, ich habe bei der Polizei nachgefragt, 29-jähriger Algerier, den sie dann wieder festgenommen. Also das ist wirklich so. Das ist halt Alltag, aber wenn einem das nicht bewusst ist, oder wenn man nicht hinschaut, wenn ich 1/2 Stunde später gekommen wäre, der ganze Trubel vorbei, ich hätte gar nichts mitbekommen. Man liest 2 Straftaten, Ladendiebstahl und wenn ich an Ladendiebstahl denke, dann denke ich, da steckt sich jemand ein Kaugummi ein. Aber wenn man mit dem, was man weiß, hingeht und hinschaut, dann ist die Entwicklung ja überall ähnlich. Ja.
Das total Interessante ist, einerseits, du sagst es vollkommen zu Recht, es passiert überall. Und was mir auch aufgefallen ist, die Dichte von Personen, die das mal mitbekommen haben oder betroffen waren, die steigt. Einfach natürlich, weil irgendjemand mal in Berührung kommt. Entweder er wird mal selbst abgezogen, ausgeraubt, sieht eine Messerstecherei oder erkennt einen Verwandten, eine Mutter, einen Vater, einen Bruder, eine Schwester, denen das widerfährt. Und so steigt so die Dichte von Leuten, wo auf einmal zumindest mal die Frage aufkommt, oh, da lief ja vielleicht was schief. War kein Deutscher. Und das merke ich schon, dass sich das immer mehr im kollektiven Bewusstsein durchsetzt. Wahrscheinlich immer noch zu wenig, als dass man sagen könnte, dass es wirklich kritisch und ein Volk beginnt aufzuwachen und versteht, dass das wirklich ein Problem ist, das überall im Land virulent ist und sichtbar wird. Aber immer mehr Personen sind betroffen und ich glaube, sehen das einfach auch vor der eigenen Haustür in der Nachbarschaft.
Du hast diverse Kapitel in deinem Buch. Das erste nennt sich in der Late Stage BRD. Das erste, was ich mir so ein bisschen dachte, einige Anglizismen drin, was ja bei manchen Konservativen, sage ich mal, jetzt nicht so zwingend gut ankommt. Auch das ist so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen zwiegespalten, weil einfach, also Sprache sich gerade bei der Jugend extrem entwickelt hat. Gehst du an anderer Stelle auch noch ein. Da sind immer so ein paar Punkte auch gewesen, gerade was jetzt so diese Stadtbilddebatte anging, hast du ja auch noch aufgegriffen, wo ich mir immer dachte, ich hatte so zwei, drei Gedanken dazu und irgendwie später hast du die dann auch irgendwie mit aufgegriffen, wo ich dann dachte, ja okay, hat er ja doch mit drin, so, so Kritik irgendwie im Hinterkopf. Ein Beispiel, also so ein, zwei Sachen, die ich mir da so rausmarkiert habe, war zum einen die Sache mit George Floyd, war ja jetzt erst kürzlich wieder, also was ja so ein bisschen das Pendant dazu, Irina Zarutzka, diese Wandmalereien. Ich bin übrigens erst davon ausgegangen, dass eine, was sie weggemacht haben, sei explizit von Musk finanziert worden. Aber das ist ja Quatsch. Er hat ja insgesamt $1 Million irgendwie zur Verfügung gestellt, damit solche Bilder angefertigt werden. Und dann gab es ja diesen demokratischen Bürgermeister, der halt gesagt hat, nee, das muss überstrichen werden. Ja. George Floyd hat es ja nicht nur, anders als Charlie Kirk, für eine Gedenkminute ins Europäische Parlament geschafft, sondern auch beispielsweise nach Berlin. Und jetzt haben wir halt Irina Zarutzka, Kriegsflüchtling, Ukraine, da ist sich die Politik einig in Deutschland, ganz schlimm, ganz schrecklich, den Menschen muss geholfen werden, als Opfer und George Floyd. Mhm. Aber die von der Qualität her unterschiedlich. Jetzt haben wir den einen, in Berlin war es genau was, ein Sportplatz, der nach ihm benannt wurde.
Das ist unglaublich, oder?
Aber halt, also für mich ist das Highlight immer noch, ich weiß nicht genau, wann das war, dass er ja einer schwangeren Frau eine Waffe an den Bauch gehalten hat, um sie auszurauben.
Mehrfach vorbestraft auch war, auf Fentanyl.
Genau.
Davor, glaube ich, auch in diesen Laden reingegangen ist, Falschgeld hat. Aber ja.
Also man kann ihn, glaube ich, durchaus als einen Schwerverbrecher bezeichnen, aus der heutigen Perspektive. Ich
zweifellos.
Kenne keine weiteren Beispiele aus Deutschland, wo das jemand mit einer schwangeren Frau irgendwie gemacht hat. Inwiefern passt das für dich zusammen, also auch dieses Late-Stage-BRD, also sozusagen der Zustand, in dem sich die Bundesrepublik befindet, dass man es schafft, so jemanden als gefallenen Helden zu stilisieren, während sie beispielsweise medial hier untergeht?
Ich glaube, hat sehr viel mit dem Verlust einer eigenen Identität und mit Selbstverleugnung zu tun und mit dem, was ich auch so ein bisschen in dem Kapitel beschreibe, dass es einen Aufstieg von so Zivilreligionen und zivilreligiösen Gesten gibt. Und bei diesem George Floyd Ding hat man natürlich gesehen, dass das alles eine Massenbewegung war. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab diese schwarzen Kacheln, die dann alle auf Instagram hatten und dann wurde sich hingekniet und vor Bundesligaspielen und im EU-Parlament und du sprichst es an und das wird dann zu so einer Art Identität und durch progressive politische Standpunkte sickert dann auf einmal eine, wie auch immer, wahrscheinlich fatale Tötung eines schwarzen Mannes, der aber wie gesagt nicht als Role Model taugt oder als Vorbild, in das Bewusstsein von weißen Europäern ein, die sich schuldig fühlen und die dieses schuldig fühlen, dass ein Schwarzer von einem Polizisten in den Vereinigten Staaten getötet ist, überführen in den eigenen Alltag. Und natürlich gäbe es, du hast Irina Zarutzka ja völlig zu Recht angesprochen, Opfer, die es verdient hätten, dass man ihnen kollektiv gedenkt. Einerseits, weil es Verfehlungen der Politik mit sich bringt und andererseits, weil es natürlich auch einfach Menschen aus Europa, aus Deutschland sind, denen gedacht werden sollte im Sinne von einer Gedenkkultur. Die sind aber weniger wert. Und das hat mit dem zu tun, was ich jetzt Opfer- und Täterhierarchien nennen würde. Nicht jedes Opfer ist genauso viel wert und nicht jeder Täter gleich schlimm. In der Konstellation aber weißer Polizist, schwarzer von Rassismus betroffener, auf Kamera getöteter Papa Floyd, hat man halt diese Konstellation, wo es natürlich immer das eigene Weltbild bestätigt und wo es möglich ist, Opfer und Täter aus einer maximal selbstschuldigen und selbstverleugnenden Perspektive zu definieren.
Finde ich, also Opfer-Täter-Konstellation, habe ich auch schon ganz oft thematisiert, dass das eine sehr hohe Bedeutung hat, wie in Deutschland medial breit berichtet wird. Ein anderer Punkt bei Irina Zarutzka, ich fühle mich auch Menschen, das ist glaube ich ganz klassisch so, eher verbunden, die mir ähnlicher sind. Und jetzt ist halt irgendwie eine weiße, europäisch aussehende Frau mir irgendwie deutlich näher als jetzt George Floyd beispielsweise. Wir können aber ganz kurz zu einem anderen Thema springen. Du hast es vorhin angesprochen, so ein bisschen mit diesem Porno Kapitel, fand ich auch interessant zu beobachten, der Fall Fernandes Ulmen, dass die Situation, in der sie sich befindet, dass es diese Fake-Profile gibt, irgendwelche KI-Videos, von denen noch nie einer irgendwie eins anscheinend gesehen hat tatsächlich, das ist ja schon Jahre bekannt. Das weiß man seit mindestens irgendwie 5 Jahren, sagt sie selbst. Jetzt haben wir aber halt Ulmen, also den passenden Täter quasi dazu. Und plötzlich, ja, Caroline Kebekus ist ganz wütend geworden.
Junge,
aber,
diese Show, ey.
Aber hätte Caroline Kebekus nicht schon vorher wütend sein sollen müssen, weil, also Kebekus ist ja nicht jetzt erst Opfer geworden, sondern wir haben halt jetzt erst den Täter. Mutmaßlichen Täter, also.
Ja, also zweifellos hätte sie das werden müssen, aber das Ganze gleicht ja so einem Massenpsychosen-Drehbuch. Ich würde auch sagen, die Parallelen zu Korrektiv sind offenkundig, nämlich dass es eine medial ausgeschmückte Geschichte gibt, wo man nicht genau weiß, um was geht es eigentlich. Es gibt verschiedene Stränge, es gibt die Beziehung Ulmen-Fernandes, wo es wahrscheinlich auch toxische Tendenzen gab und sicherlich auch Streitigkeiten. Es gibt das Thema Deepfake und Pornos, es gibt das Thema Identitätsdiebstahl, es gibt das Thema Verleumdung und das sind ja ganz verschiedene Bereiche, die aber alle so miteinander verknüpft werden und ich behaupte, der Spiegel macht das ganz bewusst und hat dann eine Perfidie entwickelt, weil er es will, dass das Thema der Deepfakes am Ende auch auf Ulmen übergestülpt wird. Wenn man den Artikel liest, kann man gar nicht zu einer anderen Ableitung kommen und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das jeder so am Anfang wahrgenommen hat. Ein anderes Thema und das magst du vielleicht anders sehen, aber dieses Deepfake-Problem und dass sich das weiter verschärfen wird, auch mit KI, ist natürlich ein reales und ich glaube, das muss für Frauen extrem, extrem unangenehm sein, diese Videos von sich wiederzufinden und machtlos zu sein. Das Problem ist aber, dass die ganze Art und Weise, wie darüber debattiert wird, da geht es dann auch um toxische Männlichkeit und um Eingriffsrechte vom Staat, ja, um eben so einen vorauseilenden Gehorsam und Überwachungsmöglichkeiten, natürlich komplett an der Lösung des Problems vorbeigehen. Wir haben jetzt schon Löschpflichten für Fake-KI-Videos, gerade auf den großen Plattformen werden die auch durchgesetzt. Wenn man 2-3 Mal zu viel im Internet abbiegt, aber das gehört auch zur Wahrheit, sieht man unfassbare und schlimme Dinge von Caroline Fernandes, wo ich natürlich auch Mitleid habe und wo ich ein Problem sehe, wo ich aber keine Lösung habe. Und ich weiß nicht, ob es die Lösung gibt, weil es sind teilweise Leute im tiefen Ausland, in Darknet, Subreddit, Foren, die natürlich auch irgendwie eine kranke Einstellung haben, dass sie das machen. Aber also, was soll der Staat denn dagegen machen, dass es das
gibt? Christian Ulm wegsperren erstmal.
Ja.
Das wär eine Option. Fühl
dich schuldig als Mann.
Du hast gesagt, also es gibt solche Seiten, die auch solche Videos, solche Inhalte irgendwie verbreiten. Es gab ja mal die Geschichte mit Klitschko und Scholz, wo es ja angeblich so ein KI-Telefon hat, was ja dann irgendwie wohl doch keins war. Also das zumindest hat das so ein bisschen für Verwirrung gesorgt im Zusammenhang. Jetzt nimmt man ja die Plattform so ein bisschen in die Verantwortung. 2017, glaube ich, war so ein bisschen der größte KI-Porno-Skandal in die Richtung. Das war mit Taylor Swift damals. Mhm. Ein Video ist damals noch Twitter aufgetaucht, die, ich glaube, es hat 16 oder 14 Stunden irgendwie gedauert, bis die Plattform die letztlich halt entfernt hat, noch lange vor Elon Musk. Also auch das ist ja irgendwie kein neues Phänomen, was für mich aber wiederum, also ja, es wird mehr. Es gab auch, hat Colin Fernandes gesagt, Schülerinnen, die irgendwie davon betroffen waren, dass solche Sachen, Bilder von denen erstellt wurden mit irgendwelchen Apps, die es gibt. Aber auch hier haben wir halt jetzt ein seit, ja, 2017, fast 10 Jahre her, bekanntes Problem.
Ja.
Was aber irgendwie halt niemand interessiert hat, bis wir halt jetzt eben den passenden, genau, mutmaßlichen Täter irgendwie präsentiert bekommen haben. Was halt auch wieder zeigt, also ist das jetzt eher so eine medial geschaffene oder tatsächlich eine reale Debatte, die halt geführt wird?
Nein, das ist eine medial geschaffene Debatte, zweifelsohne, würde ich sagen. Also ich glaube, ich meine allein dieses Wort digitale Gewalt, ich weiß bis heute nicht ganz genau, was das bedeutet, weil wie gesagt ganz viele Dinge da drunter fallen oder nicht drunter fallen. Es folgt einem politisch-medialen Drehbuch mit den immer gleichen Akteuren. Das ist so ein Vorfeld aus Journalisten und NGOs und Politikern, die natürlich Kenntnis hatten über diese Recherche. Also da braucht auch keiner naiv zu sein, dass sowas nicht im Hintergrund besprochen wird und es Runden gibt, wo man sich dazu austauscht. Und es ist natürlich auch insofern interessant, als dass der Spiegel selbst investigative Recherchen hatte zu der extrem schwierigen Lage, dass man diesen Tätern nicht habhaft wird. Und teilweise, wie gesagt, sind das Server in der Südsee, auf Panama, in der Karibik, wo man am Ende Briefkastenadressen und Leute nicht finden kann. Das heißt, dass das Problem ohnehin schwer zu lösen ist. Das ist, wie du sagst, eigentlich ein offenes Geheimnis. Davor gab es schon auch etliche Betroffene. Und jetzt aber war das quasi eine gelungene Geschichte, die natürlich auch sehr gut in diese MeToo-Erzählung reinpasst. Man hat aber den Eindruck, dass der Spiegel sich regelrecht eine deutsche Pellico erschaffen wollte. Und Das halt auf eine perfide Art und Weise.
Das fand ich in dem Zusammenhang die Härte, dass die Bild von der Bild-Zeitung vom virtuellen Fall Pellicot gesprochen hat. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, ganz kurz abgerissen, Gisèle Pellicot ist über einen Zeitraum von 9 Jahren waren es, andere haben von Jahrzehnten auch gesprochen in diesem Zusammenhang, also auf dieser Pro-Fernandes-Seite, was nicht schwer ist rauszufinden, 9 Jahre sind immer noch eine lange Zeit, aber trotzdem Unterschied, ob es 30 oder 40 oder 9 Jahre sind, von ihrem Mann im Schlaf regelmäßig
und anderen Männern, glaube ich.
Betäubt wurde, genau, und dann von ihrem Mann und von anderen Männern, und auch da weiß man nicht, wie viele, Dutzende, über einen Zeitraum von 9 Jahren vergewaltigt wurde im Schlaf. Und sie halt eben nichts davon wusste. Und dann mir, also letztlich, wenn man das runterbricht, was halt in der Fernandes dann passiert ist oder was einem Ulm vorgeworfen wird, letztlich diese Sache mit diesem Identitätsdiebstahl, dass er unter ihrem Namen im Worst Case mit anderen Männern teils aus ihrem Umfeld Telefonsex gehabt haben soll mit irgendeiner KI-verfremdeten Stimme, das damit gleichzusetzen oder zu sagen, das sei jetzt virtuell davon, also ist an Perfidie irgendwie kaum zu toppen in dem Zusammenhang.
Aber ganz interessant, weil das ja auch ein Kennzeichen ist von, ich würde sagen, so einer medialen Maßlosigkeit und einem Verlust von jeglicher Redlichkeit. Ich meine, ich will das überhaupt nicht runterspielen, dass es diese Bildchen gab und das unangenehm ist, aber es ist einfach unverzeihbar, dass in einer Parallele und einer Kontinuität mit realen sexuellen Missbrauchsfällen, übrigens sehr viele von Migranten begangen in Deutschland, zu setzen. Und das gleicht auch wieder dem Beispiel Korrektiv, ne? Also eine Remigrationskonferenz wird dann auf einmal in der Kontinuität zur Wannsee-Konferenz und zu Deportationen von irgendwelchen Juden im Zweiten Weltkrieg gesetzt. Und das ist unlauter. Das macht man nicht, wenn man Anstand hat, weil man genau weiß, dass man Leben zerstört und auch nicht davor zurückschreckt, dass Personen zu maximalen Personen und Grate werden. Ne? Und das machen diese Medien aber bewusst und sind sich auch dessen bewusst, dass sie es machen.
Was ja, wo ja erst heute oder was gestern, glaube ich, das Urteil veröffentlicht wurde, bekannt gemacht wurde vom Landgericht Berlin II, das Korrektiv im Prinzip die Kernaussage zurücknehmen muss. Und auch darüber, also heute hat der WR-Blog dazu geschrieben, nichts bei der Tagesschau lief. Stattdessen hat man aber über irgendeine Wasserpistolen-Geschichte in Thailand, irgendein Event, hat man ein Reel auf jeden Fall auf Instagram dazu erstellt. Ich würde noch mal kurz zurückkommen auf zumindest so ein bisschen chronologisch. Im zweiten Kapitel schreibst du Fremdland, also bezogen auf Deutschland, beziehungsweise kann wahrscheinlich jeder auf sein Heimatland. Mhm. Und ich glaube, das gilt nicht exklusiv für Deutschland in Europa. Das reicht Frankreich, Großbritannien, auch große Teile von Spanien oder auch Italien. Italien gerade, die ja nochmal ein ganz anderes Problem haben, weil dort eben die allermeisten anlanden, dann mit Carola, Rakete und Co. irgendwie im Schlepptau, die ja mit denen direkt zusammenarbeiten. Fand ich ganz spannend. Da gab es damals so eine Fokus-Online-Recherche dazu, die das veröffentlicht haben. Und ich habe das gelesen. Ich dachte, das ist ja der größte Skandal der letzten Jahrzehnte, dass rauskommt, dass die direkt mit diesen Schleppern zusammenarbeiten. Nachgewiesen, dass sie mit ihren Satellitentelefonen, dass sie die abholen. Ja. Und es hat niemanden interessiert. Nee. Und ich dachte mir, ja, okay, jetzt ist doch dieser Mythos, ist keine Seenotrettung, sondern reine Seenotschlepperei, ist doch verpufft. Und die Leute sagten, es war denen einfach egal.
Ja.
Also fand ich irgendwie, also Fremdland, kein exklusiv deutsches Phänomen. Ich glaube, es kann sich wahrscheinlich jeder was darunter vorstellen, diese Fremd im eigenen Land.
Ja, ich habe dem letzten darüber nachgedacht, dass diese Vokabel Überfremdung ja auch ganz lange war auf NPD-Plakaten und galt als rechtsextrem. Inzwischen benutze ich das Wort proaktiv und aus eigener Entscheidung. Und ich würde behaupten, wer mit offenen Augen und Ohren durch dieses Land läuft, der kann gar nicht zu einem anderen Schluss kommen, dass weite Teile des Landes überfremdet sind, im Sinne, dass es eben zu viel in zu kurzer Zeit geworden ist. Ich glaube, es ist an extrem vielen Stellen sichtbar, vor allem in Stadtbildern, aber ich schreibe da jetzt über dieses Ludwigshafen, habe aber damals eine Reportage über Duisburg gemacht, wo man sehr gut nachvollziehen kann, und wenn man als Reporter speziell in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterwegs ist, dann muss man einfach zum Schluss kommen, dass manche Städte wirklich regelrecht, man erkennt sie nicht mehr wieder als deutsche Städte. Das klingt hart, aber wenn du an Gelsenkirchen denkst oder auch so eine Stadt wie Essen in manchen Stadtteilen, das ist einfach erobertes Gebiet. Ja? Das ist kolonialisiert im weitesten Sinne. Natürlich nicht durch kriegerische, jetzt irgendwie militärische Eingriffe, sondern über Demografie und eine jahrzehntelange Ansiedlung. Geburtenraten spielen damit rein. Aber das ist die Realität und das prägt eben Schulklassen, das prägt die Geschäfte. Das verändert auch die Art und Weise, wie wir sprechen. Auch darüber versuche ich ja zu schreiben. Es schafft neue Kriminalitätsphänomene. Und es entwurzelt Menschen. Und das ist eigentlich das Krasseste an diesem ganzen Prozess, dass die Bundesrepublik eine Politik vorantreibt und über Jahrzehnte lang vorangetrieben hat, die überhaupt kein Geheimnis daraus macht, dass sie Menschen ihre Heimat raubt. Und den Leuten wird die Heimat geraubt. Und wenn du dich auf einmal als gerade ältere Frau in Ludwigshafen wiederfindest, in einem Haus, wo auf einmal nur noch ein oder zwei Nachbarn Deutsch sprechen, der Rest aber Türkisch und Arabisch und Bulgarisch und Rumänisch, dann verlierst du was, was, wie gesagt, ja eigentlich wie eine zweite Haut ist, wo du sagen musst, das macht dich aus, da hast du Erinnerungen dran, das konstituiert dich als Mensch, das ist identitätsstiftend. Und ja, wie gesagt, für mich ein extrem persönliches Thema, weil das meine Stadt betrifft und ich einfach gesehen habe, wie die innerhalb kürzester Zeit sich zur Unkenntlichkeit verändert hat.
Warst du auch über einen längeren Zeitraum nicht da oder hast du das quasi immer wieder festgestellt?
Nee, ich habe 2011 Abi gemacht, dann war ich studieren und war dort aber eigentlich schon immer wieder zugegen, habe in Heidelberg studiert, also in der Nähe von Ludwigshafen und bin dann 2016 nach Berlin gezogen. Und dann war das natürlich schon so, dass man seltener da ist, also immer noch zu Weihnachten und Osterfeiertagen. Hatte also eine Taktung, die jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig war, aber wo man dann auch die Unterschiede immer feststellt, weil man eine ganze Zeit nicht da war und dann, oh, der Laden ist jetzt, oh, jetzt gibt's aber eine Halal-Metzgerei hier, ne? So nach dem Motto. Ja, und in den letzten Jahren ist das aber nochmal ganz, ganz besonders deutlich geworden, weil ich viel vor Ort war, ich habe meine Eltern da gepflegt und da an gewissen Punkten am Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße, Bismarckplatz, Berliner Platz, einfach inzwischen, ja, irgendwie was wahrnehme, was ich nie kannte und wo ich rumlaufe und mich umschaue und mir denke, das war doch nie so, das habe ich mir auch nie ausgesucht. Das
aber würdest du dann beschreiben, dass es in Berlin anders ist, weil es quasi schon so, also wahrscheinlich einfach schon deutlich länger, das ist ja genauso wie, ich weiß nicht, ob du dich an diesen den Beitrag von, ich glaube es war Panorama 2009, Anja Reschke, da sagt sie in der Einleitung, spricht sie noch von der NPD, weil die AfD gab es halt damals noch nicht. Das würden jetzt NPD-Wähler ganz toll finden und die waren in der Schule. Da gab es Johnny und ich weiß nicht, wie der andere Junge hieß, die sie begleitet haben in der Frankfurter Schule, die halt einfach, also die deutschen Uncoolen, die halt ständig gehänselt wurden. Also das, weil die, also dieses Phänomen Überfremdung und so weiter, das ist ja, was bestimmte Stadtteile und so weiter angeht, erstmal nichts Neues. Wie würdest du sagen, hast du das denn in Berlin erlebt, jetzt im Gegensatz zu der Heimat? Oder hast du gesagt, Ludwigshafen war irgendwie so dein sicherer Hafen immer so, den du noch kanntest und da war es dann neu?
Ich glaube, in Berlin ist das ganz genau sichtbar. In Berlin gibt es, glaube ich, eine viel längere Geschichte, wenn man jetzt auf Kreuzberg oder Neukölln schaut, das, oder den Wedding auch, wo man feststellt, dass das schon in den 80er und 90ern der Fall war, beziehungsweise ja schon damals die Ansiedlung gerade von Türken und Libanesen und staatenlosen Palästinensern vorangetrieben wurde. Da sind ja die Wurzeln dieser ganzen Clan-Problematik. Es ist aber natürlich viel, viel bemerkenswerter, wenn das auf einmal in einem schwäbischen Dorf oder in der pfälzischen Stadt oder im Ostwestfalenland passiert, weil das Tempo so eine Einzigartigkeit abbildet. Und ich glaube, es hängt natürlich, also was das rasante Tempo angeht, massiv mit der Flüchtlingskrise seit 2015 einher, die einfach in, wie gesagt, 11 Jahren jetzt das Land transformiert hat, ist kein exklusives Phänomen, ist woanders auch langsamer und mit teilweise anderen Nationalitäten schon länger feststellbar. Das heißt, Fremdland ist überall.
Ja, und halt eben auch schon deutlich länger. Müsste das nächste Kapitel sein, in dem du global gleich, global fremd, sehr viel über Brot geschrieben hast.
Ja.
Das kam, war ein bisschen überraschend, aber ich esse auch sehr gern Brot. Vor allem, also klassisch Graubrot oder es gibt so eins, ich weiß gar nicht, ich glaube Weltmeisterbrot heißt das vom, ich glaube das gibt es im Lidl, ich glaube das gibt es in relativ vielen Filialen. Ja. Finde ich ganz gut, mit vielen Körnern und so weiter drin. Aber wenn ich so drüber nachdenke, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal oder wann ich, ob ich überhaupt schon mal bewusst in so einer kleinen lokalen Bäckerei irgendwie gewesen bin, was jetzt nicht irgendwie große Kette gewesen ist. Was definitiv auffällt, beispielsweise in Polen, wirst du ja ein bisschen besser auskennen, aber ich habe es auch festgestellt, in Schweden oder Spanien beispielsweise gibt es überwiegend Weißbrot. Mhm. Also diese extrem reichhaltige Brotkultur irgendwie aus Deutschland, das ist woanders gar nicht so der Fall. Du hast ja auch angesprochen, ne, als was war es, als UNESCO-Weltkulturerbe UNESCO, genau eingetragen vor einigen Jahren. Und Aber ich habe mir dann halt auch die Frage gestellt, das geht ja jetzt eher so ein bisschen, ist ja so ein bisschen Kapitalismus, Globalisierungskritik oder zumindest in der Art und Weise, wie es vielleicht, könnte man auch sagen, pervertiert ist. Also mhm. das ist ja maßlos. Aber auch da stelle ich mir bei wie ganz vielen anderen Dingen so die Frage, was könnte man tun, irgendwie dagegen oder quasi um es aufzuhalten, weil ne, so die Leute haben immer weniger in der Tasche, schreibst du auch von diesen völlig überteuerten Bioläden, gehe ich auch nicht gerne rein, einfach, also weil ich das Gefühl habe, da irgendwie abgezockt zu werden von irgendeiner Dinkeldörte, so übertrieben gesagt, weißt du, und dann bin ich nicht bereit, ihren White Flight zu bezahlen, wenn sie irgendwie dann mit ihrem SUV außerhalb da irgendwie wohnt und sich aus diesem Elend irgendwie rauskauft, aber ich da irgendwie mein hart verdientes Geld lassen soll. Also was kann man tun, wenn die Leute quasi einfach nicht mehr genug haben, um sich das, was nicht aus dem Discounter-Regal kommt, irgendwie dann leisten zu können?
Das weiß ich nicht.
Ja.
Und da bin ich überfragt. Ich meine, ich komme in diesem Buch ganz sehr oft zu Problembeschreibungen und laufe da als Chronist durch und behalte mir aber vor, nicht die perfekte Lösung zu haben. Ich glaube, auf einer persönlichen Konsumentenebene wäre es zum Beispiel schon geholfen, wenn man kleine Bäckereien und generell Handwerksbetriebe und Familienbetriebe unterstützt, weil man sich als Konsument sagt, man hat ein Interesse, dass die überdauern und die haben vielleicht auch traditionelle Rezepturen, die über Generationen weitergegeben worden sind und man hat kein Interesse daran, dass Brot, aber ganz vieles anderes, was vielleicht etwas Tolles, Deutsches ausmacht, unsere Identität abbildet, dass das kommodifiziert wird, also zur Ware wird und zur reinen Ware. Und das ist der Fall, wenn man diese Teiglinge in Aral-Tankstellen und auch beim Pennymarkt und so weiter hat. Das heißt, man kann dann natürlich durch seine persönliche Konsumentscheidung einen kleinen Beitrag leisten, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es ist, glaube ich, eine Bewusstseinsfrage, dass in einem kollektiven Bewusstsein verankert werden muss, dass man ein proaktives Interesse hat, dass so etwas wie deutsches Brot, aber auch so etwas wie sorbische Trachten oder die pfälzische Weinkultur eben Dinge, die uns ausmachen als Land, als lokale Region, überdauern und erhalten bleiben. Und da muss man, glaube ich, in der Jugend und in der Kindheit ansetzen, das schärfen, auch die Wertschätzung dafür schärfen. Aber hey, ich sitze hier und ich spreche über mein Buch. Und weißt du, wo ich mein Buch verkaufe? Bei Amazon. Und jeder, der heute Autor ist, verkauft sein Buch bei Amazon. Und dann schreibe ich natürlich dieses Kapitel aus einer kritisch denkenden Perspektive, also hoffe ich zumindest, und gestehe mir aber ein, Buchläden verschwinden. Und warum verschwinden sie? Naja, natürlich auch, weil es inzwischen so eine Marktkonzentration und eine Bequemlichkeit beim Kaufen auf Amazon gibt, die auch mich betrifft. Also bitte nicht falsch verstehen, ich nehme mich da ja nicht raus und ich sage ja auch, ich bin zu gewissen Teilen Teil dieser Bastardmoderne. Ich könnte öfter in kleinen Buchläden einkaufen gehen und wahrscheinlich viele andere auch, aber es ist extrem schwer, sich manchen Mechanismen entgegenzustellen. Und selbst wenn man es selbst auf der eigenen Ebene schafft, heißt es nicht, dass das für eine Gesellschaft ausreicht, weil ja doch 82 Millionen Menschen dieses Land ausmachen.
Das habe ich mich an einigen Stellen gefragt, aber wenn du es jetzt so beschreibst, so als Chronist quasi zu sagen, okay, das ist der Ist-Zustand und das ist, wenn man dann am Ende angekommen ist, über auch das mit dem Pornokonsum, die Sprache verfällt, es gibt kein deutsches Problem, da wird man schon so ein bisschen wehmütig und denkt sich so, okay, irgendwie, also man erlebt ja seinen Alltag und man kann natürlich alles schwarz malen. Man kann genauso gut die Augen scheuklappen und sagen, ich laufe über einen Marienplatz in Schwerin und gucke nicht, wo das Elend ist und gehe einfach in den nächsten kleinen Laden irgendwie rein und gebe da ein bisschen Geld aus. Ich glaube, das hat Zelda mal geschrieben, dass man sich, ich weiß gar nicht, in welchem Buch das war, dass man sich ein Stück weit entscheiden muss, ob man der Meinung ist, dass das, was wir vielleicht auch ein Stück weit nur noch in unserer Vorstellung haben oder mal hatten, ob wir sagen, das ist erhaltenswert.
Ja.
Und wir wollen darauf hinwirken, dass das möglichst lange vielleicht noch erhalten wird oder man zu manchen Dingen vielleicht sogar wieder einer reichhaltigeren Brotkultur und kleineren Bäckereien irgendwie zurückkommt. Oder ob man halt sagt, das ist der Lauf der Dinge und wir können es quasi nicht mehr aufhalten. Also man gibt sich im Prinzip geschlagen und sagt, wir machen irgendwie so das Beste draus und dann ist es halt so.
Ich würde sagen, das ist immer fallabhängig. Also ich würde sagen, bei deutscher Brotkultur lohnt es sich auf jeden Fall, weil es etwas althergebrachtes ist. Bei vielen Dingen, die Identität, Gastrokultur und so weiter ausmachen, auch. Bei anderen Dingen, und das schreibe ich ja auch, wird es keinen Weg mehr zurückgeben. Also es ist natürlich auch völlig klar, dass die Zeiten der goldenen BRD, wie ich sie ja auch gerne nennen, vorbei sind. Und dass wir nicht mehr, demnächst ist doch dieser Mario Adorf gestorben, ja, dieser Schauspieler, Kir Royal und so weiter. Wenn du dir diese Filme von Mario Adorf anschaust, dann siehst du einfach ein Land, das es nicht mehr gibt. Und da siehst du einfach eine Zusammensetzung und auch eine Art zu sprechen und quasi ja, Schauspielkunst, die etwas abgebildet hat, was heute verloren gegangen ist. Und ich habe mir dann so ein paar Szenen und Filme angeschaut und mir gedacht, man, naja, die Jugendlichen, die jetzt aufwachsen, wahrscheinlich ohnehin keine Adolf-Filme kennen und sehr wenig da in Kontakt sind, die werden vielleicht auch gar nicht mehr in dem Sinne wissen und begreifen, dass es mal anders war und es eine Zeit vor dem maximal migrantischen und extrem hyperliberalen und progressiven BRD, Late-Stage-BRD des Jahres 2026 gab.
Ich hab kürzlich gesehen, es gibt jetzt, also das, was jetzt im Fernsehen läuft, Zusammenschnitt der besten Reality-Stars irgendwie. Die haben sich dann getroffen in einem Format quasi, alle. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also,
klingt bastardmodern.
Also ich kenne diese Reality-Sendung, aber damit wächst man halt jetzt auf.
Ja, ja, und ich meine auch Trash-TV-Casting-Shows, man kennt, und Dating-Shows und so. Ich schaue gar kein lineares Fernsehen mehr. Worauf ich nur hinaus wollte, ist, in anderen Bereichen wird es keinen Weg mehr zurückgeben. Und ich glaube, es liegt schon auch ein Mehrwert darin zu sagen, man ist aus einer rechtskonservativen Sicht progressiv. Ja, manche Dinge entdeckt man wieder. Das ist zum Beispiel bei vielen, jetzt merke ich, jungen Leuten auch der christliche Glaube. Also da gibt es ja anscheinend ja schon ein Revival. Und es gibt Leute, die konvertieren öffentlich zum Katholizismus zum Beispiel.
Ich dachte, du meinst die Schüler, die zum Islam kommen.
Die gibt es auch, eine größere Zahl noch. Aber da sieht man ja eine Gegenbewegung. Und bei manchen Sachen, wie gesagt, macht es Sinn, glaube ich, daran festzuhalten oder es wieder zu entdecken. Bei anderen macht es, glaube ich, auch Sinn, mit dem Lauf der Zeit zu gehen. Und natürlich ist nicht jede digitale und neue Technologie falsch. Und es würde uns auch als Standort natürlich schwächen, wenn wir alles quasi ablehnen. Aber es gibt gewisse Dinge, übrigens auch bei Architektur, da habe ich jetzt gar nicht drüber geschrieben, aber das denke ich mir auch oft, wenn ich jetzt über so romanische...
Stichwort Bauhaus und so, oder?
Ja, genau, aber noch schlimmer ist es ja eigentlich mit so, man, wenn du so Fachwerkhäuser siehst, ich meine hier in Schwerin ist es, oder auch so gotische Bauten und an so moderne Gebäude, dann denkst du dir so, warum eigentlich? Und natürlich ist es jetzt irgendwie nicht so, dass es zurückgeht und es hat Kostengründe und sicherlich auch dieser Minimalismus ganz toll und das Praktische und so. Aber dann denkt man sich, na gut, aber ich fand es ästhetischer und ich fand es besser. Und das wird dir jeder auf der Straße, glaube ich, auch so bestätigen. Und dennoch ist der Lauf der Zeit...
Ja, jeder will sich immer die Altstadt angucken. So, genau. Warum? Also keiner möchte... Es gibt in Zürich gibt's einen Stadtteil, der heißt Green City. Und da gibt es irgendwie, ich glaube, das Ziel ist irgendwie, diesen 2000-Watt-Bürger zu etablieren. Also halt... Green City ist so ein bisschen eigentlich fast schon polemisch, weil es ist halt alles betongrau.
Ja.
Jeder hat halt seine super CO2-effiziente Wohnung, aber schön ist daran nichts. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du schon mal in Zürich warst, neben den hohen Preisen ist die Stadt auch wirklich schön.
Richtig schön.
Und ich sehe aber nicht dann diesen Stadtteil irgendwie Green City und denke mir, das ist, aber auch das ist halt wieder so der Punkt, ne? Bevölkerung, so mehr Menschen, mehr Wohnraum, ganz viel geht immer auf das Thema Migration zurück, weil auch wenn das gerne geleugnet wird, aber wenn ich halt einfach immer mehr Menschen habe, die halt irgendwie günstigen, einfachen, billigen, schnellen Wohnraum brauchen, ja, die wohnen halt nicht in einer Altstadt, 140 Quadratmeter Wohnung, irgendwie hier in Schwerin am Pfaffenteich mit Blick aufs Wasser, sondern die wohnen halt hier, weiß nicht, Stadtteile Großer Dresch beispielsweise oder Müßerholz, wohnen halt in diesen alten Sowjetbauten drin, wo halt dann mehrere hundert Leute mehr oder weniger anonym leben. Und all das sind halt Dinge, auch da könnte man sagen, okay, man macht, weiß nicht, groß angelegt, Remigration und so weiter. Aber auch da, je mehr ich dann drüber nachdenke, dass das erschlägt einen fast, weil man weiß ja, wohin man zurück möchte. Mhm. Irgendwie am liebsten schöne Einfamilienhäuser, kleines Grundstück dazu oder in der Stadt die Altbauwohnung. Ja, ja. Alles andere könnte meinetwegen könnte wegfallen. Aber das ist ja Utopie.
Ja, also Utopie ist es vielleicht nicht. Ich glaube nicht, dass es so utopisch ist. Ich glaube, also zum Beispiel in den USA gibt es ganz viele dieser postliberalen Strömungen, die natürlich auch mich gewissermaßen inspiriert haben beim Schreiben dieses Buchs, die zum Beispiel sagen, so kommunitaristische Ansätze, also dass man sich selbstversorgerisch in kleineren Gruppen und quasi mit Locals und Menschen, die ähnlich denken wie du und mit denen du quasi eine Nachbarschaft oder ein kleines... eine Wohneinheit oder eine Dorfeinheit gründen willst, die haben eine Zukunft, weil jeder Mensch eben proaktiv wählen kann. Und natürlich wäre das dann für jemanden wie dich vielleicht das Ideal, dass man das Reihenhaus hat und einen Garten und da seine Kinder großziehen will und darin...
Aber auf gar keinen Fall Reihenhaus.
Ja, kein Haus, okay. Aber
freistehendes Einfamilienhaus.
Freistehendes Einfamilienhaus. Aber das hat eine Schönheit, ne, für dich. Und für den anderen ist es halt die Altbauwohnung und für den dritten, natürlich vielleicht auch mit monetären Dingen zusammenhängend, eher eine Bude irgendwo in der Innenstadt, ja, mhm. oder sogar im Block. Ich habe so eine Bekannte, die wohnt zum Beispiel in einem Hochhaus und aus freien Stücken macht sie das.
Kenn ich auch Leute, bin ich völlig schockiert. Also wirklich so klassischer Sozialistenbau, DDR, die waren ja höchstens 6 Stockwerke, weil alles drüber brauchte gesetzlich vorgeschriebenen Aufzug, ja. Also haben die halt nicht höher gebaut. Und da gibt es Leute, die wohnen da freiwillig drin, ja. Die finden das gut.
Ja, genau, aber so die Ansätze, dass man, wie gesagt, sich vielleicht in kleineren Einheiten zusammenschließt und nicht alles auch immer auf diese Turbo-Städte. Ich meine, du hast ja neben dieser Green City, gibt es ja auch diese 15-Minuten-Stadt-Idee, mhm. und so weiter, hinausläuft, kann man theoretisch eine Absage erteilen. Und es gibt einen guten Grund, warum viele Leute jetzt zum Beispiel nach Brandenburg ziehen, ins Ländliche. Juli C., die kennt man ja von TV-Shows und Auftritten, die wohnt in Brandenburg, in einem kleinen Dorf, ich glaube in 80 Leuten, hat ein großes Haus. Und die tut das natürlich proaktiv, weil sie das will. Und ich wohne inzwischen am Rande von Berlin, weil es da eine schöne Seenlandschaft gibt und es im Grünen ist. Und da habe ich auch kein großes Eigentum, aber einfach eine kleine Wohnung, wo ich Miete zahle. Aber das sind Entscheidungen, die man treffen kann. Und ich glaube, man darf nicht so defätistisch sein, dass man sagt, es kommt nicht mehr zurück. Ja, es kommt nicht zurück, aber man kann es sich zu einem gewissen Maße natürlich so gestalten, wie man es will. Und man darf nicht immer auch glauben, dass der Staat und eine große, jetzt neue AfD-Regierung uns alles retten wird. Es wird einfach immer so sein, dass du auch ein Stück weit deines Glückes Schmied sein musst und das bedeutet, dass du ästhetisch, dass die Ernährung, das Zusammenleben, das Wohnen deine Schwerpunkte setzt und es so machst, wie du willst. Da wird aber niemand kommen und dir sagen, Boris, ich habe da was für dich, das alleinstehende Haus.
Ja, das auch. Also hier gibt es zum Glück recht viel auch Eigentum, auch mit größeren Grundstücken und so weiter zu kaufen. Lange war auch der Traum irgendwie alter Bauernhof. Mittlerweile bin ich alt genug und realistisch genug im Kopf, dass ich weiß, also das wäre eine Vollzeitstelle. Ja. Ne? Und wenn man halt irgendwie selbstständig arbeitet, dann ist halt alles, was man nicht an Arbeit verdient, halt kein Geld. Aber der Gedanke ist auch schön. Ja. Ich freue mich auch, wir haben Bekannte mit so einem schönen alten Bauernhof. Da sehe ich dann nochmal, wie viel Arbeit das ist. Und bin dann auch irgendwie froh, wenn wir so ein bisschen wieder zurück in unsere Wohnung mit großer Dachterrasse. Das ist deutlich weniger Arbeit. Wir können halt ganz viele individuelle Entscheidungen treffen, die dann vielleicht die Entwicklung dann irgendwann zumindest wieder in eine andere Richtung lenken. Mhm. Weiter am Ende sprichst du oder hast du ein ganzes Kapitel dem guten grünen Menschen gewidmet. Und ich glaube, jeder kann sich da auch schon so ziemlich was darunter vorstellen. Und ich würde diese Gruppe, unter anderem auch Teile dieser Boomer-Generation, wobei ich festgestellt habe, auch meine Zuschauerschaft, die haben es geht eher so los ab so 35 bis auch über 60. Mhm. Da fühlen sich dann ganz viele mal von angesprochen auch und sehr stark irgendwie beleidigt, weil sie halt wissen, sie gehören zu dieser Generation dazu. Nur ich denke mir mittlerweile auch, wenn irgendwie von irgendwelchen bösen Rechtsextremen gesprochen wird und auch wenn man mich so nennt oder bezeichnet, ich weiß ja, dass ich nicht mitgemeint bin, also weil ich ja irgendwie nicht dazugehöre. Aber ich würde schon vieles von dem, auch wie du es schilderst, auch die Entwicklung, ein Stück weit denen irgendwie die Verantwortung mit zuschieben wollen. Zum einen, weil es sich besser anfühlt, wenn jemand anders schuld ist, aber zum anderen auch, weil ich halt glaube, dass gerade so diese Bequemlichkeit und bestimmte Wahlentscheidungen, die man getroffen hat und gerade was so dieses ganze Grüne und diese Wohlfühlpolitik, die man irgendwie unterstützt hat, ganz viel dazu beigetragen hat in dieser Misere, in der wir jetzt sitzen. Und es gab gute Ansätze auch von Kohl, die diese Gastarbeiterbewegung und so weiter, die loswerden zu wollen, klingt wieder, aber zumindest das vielleicht abzuwickeln. Mhm. Ja, da gab es ja viele gute Ideen, aber so richtig Unterstützung fanden dann eher so diese Gedanken, Atomkraft, nein, nein.
Ja, es ist eine auch da metapolitische, kulturelle Revolution. Ich meine, ich sage das immer wieder, die Grünen haben, glaube ich, 7 Jahre in der Geschichte der Bundesrepublik regiert. Also einmal mit Schröder und jetzt einmal unter der Ampel. Ansonsten waren die Grünen nicht in der Position zu entscheiden. Gleichzeitig sind die ganzen grünen Ideen von Atomkraft, nein, danke und CO2 und Fußabdruck und so weiter und so fort ja eingesickert in den ganzen politischen Diskurs und in das Parteiprogramm von den Parteien der Mitte. Das heißt, irgendwas ist ja passiert, was extrem wirkmächtig war und was diesen Ideen zum Siegeszug verholfen hat. Und ich meine, beim guten grünen Mensch, das ist total interessant, weil du hast diese neue Smart City in Zürich genannt und das ist ja der Innenbegriff davon, dass du auf einmal eine seelenlose Betonwüste hast, die maximal durchtechnologisiert ist. Auch darüber lohnt es sich ja mal nachzudenken, was für einen technischen und zahlenverbundenen Natur- und Ökologiebegriff die Grünen haben, wo alles vermessen wird und alles ist in CO2-Bilanzen, wie viel Emissionen abgegeben werden und so weiter und so fort. Was natürlich Zeugnis darüber ablegt, dass es hier vielmehr um eine Agenda geht. Ich würde sagen, um eine Weltrettungs- und Apokalypse-Abwendungsagenda, die aber extrem entkoppelt ist von dem Leben im Einklang mit der Natur, so wie ich es ja in der Generation meines Vaters zum Beispiel beschreibe, wo ich das immer so kannte, dass Ökologen und jetzt grüne Menschen halt diejenigen sind, die Kajak fahren gehen und Pilze sammeln gehen und Bergsteigen gehen und halt ein Leben im Einklang der Natur haben. Und die heutigen grünen Menschen wohnen in urbanen Milieus, moralisieren, sitzen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und knallen überall diese satanischen Windmühlen hin in deutsche Wälder.
Was ich in diesem Zusammenhang mit den Windmühlen, weil auch da, darüber schreibst du, für mich mit eines der wichtigsten Argumente ist, da wird super viel Geld mit verdient. Also ja, diese Klimaindustrie, die sich daraus entwickelt hat, es steht sogar als Ziel im deutschen Grundgesetz ja, mit verankert, muss man sich mal überlegen. Also, dass man gesagt ja, hat, okay, klimafreundlichere Bedingungen irgendwie oder dass das das langfristige Ziel ist, dass man sich dahin bewegen möchte. Da wird ein Heidenvermögen, du schreibst es mit wie viel Hunderte oder Tausend Tonnen alleine für ein einziges, so eine Windkraftanlage, was da an ganz klassischer, altmodischer Industrie laufen ja, muss, bis dann das grüne Windrad irgendwie steht, nachdem es auch mit den ganzen blöden, dreckigen Diesel-LKW, mittlerweile gibt es auch ein paar Elektro-LKWs, aber dann über die Autobahn, jeder kennt diese Konvois von diesen ja, riesen Stahlkolossen, die dann da transportiert werden. Da wird halt super viel Geld mit verdient. Und für mich war das genauso ein bisschen bei dieser Impfgeschichte mit Corona, wenn es darum geht, Masken genauso, dass plötzlich mit etwas sehr schnell sehr viel Geld finden. Da gibt es ja auch viele, auch einige, zumindest irgendwie deutsche Unternehmen, sei es nur in der Transportbranche oder also einige Gewerbe, die halt einfach mit dran verdienen. Und da würde ich dann, also als normal denkender Mensch, ein Stück weit in Frage stellen, da geht es jetzt rein um die monetären Interessen und unterstützt man das halt deswegen oder wenn man tatsächlich glaubt, das sei Teil der Lösung?
Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, die Leute sind fest davon überzeugt, dass es Teil der Lösung ist. Ich glaube aber, dass es natürlich extrem viele Glücksritter gibt, die sich damit eine goldene Nase verdienen. Und es ist kein Zufall. Ich meine, ich schreibe, glaube ich, über NBW, RWE und Vattenfall als drei Beispiele, die ja teilweise wirklich in riesigen Millionenhöhen diese Parks und Ausschreibungen dafür bekommen haben. Und da hängen natürlich extreme Profite dran. Das ist ja auch interessant, da würde jetzt der ein oder andere Liberalismusverteidiger sagen, ja gut, das ist ja aber staatlich subventioniert und der Staat gibt das vor. Das stimmt natürlich, aber es ist doch trotzdem total bemerkenswert, dass in der grünen Demokratie des 21. Jahrhunderts auf einmal die größten Konzerne, die früher so Steineschmeißer bekämpft haben, weil sie Profitmaximierung betreiben wollten, sich auf einmal als grüne Vorzeigeplayer definieren. Also auch da muss man ja sagen, dass dieser Kampf mit dem Klimawandel oder für die Weltrettung ja Teil des Systems geworden ist. Er ist nichts Subversives mehr, sondern er ist eigentlich eine maximal systemimmanente Praxis, die große Player, die große Verdienstmöglichkeiten möglich macht, die von oben herab beschlossen wird, wo es extrem viel Profiteure gibt, wo es politisch gewollt wird, wo es entsprechende Anreize gibt. Und man denkt ja immer so, das sind dann so Neomarxisten und Ökosozialisten. Und ich kenne natürlich auch den Wutboomer-Gedanken dahinter. Und ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür. Aber dann denke ich mir halt immer, naja, also du siehst das. Und das sind ja jetzt nicht die Friday for Futures-Kleber, die uns hier die Windräder bringen, sondern nee, das sind halt die größten Konzernbosse und Politiker, die da eben auch mitmachen und das wollen.
Ja, also glaube ich, könnte man insgesamt ganz ausführlich darüber sprechen. Ein Thema, wo ich das erste Mal so richtig ins Grübeln geraten bin, war, als das mit Greta Thunberg und hier Fridays for Future und sie da irgendwie demonstriert hat. Und dann hat irgendwann mal jemand so ein Bild gezeigt von denen zu Hause, wo im Hintergrund im Wohnzimmer so ein Designerstuhl irgendwie stand für, keine Ahnung, 15.000 Euro oder irgendwie ja, sowas. Wo dann Leute gesagt haben, die hat so viel Geld mit diesem Aktivismus ihrer Tochter, dann soll sie ja irgendwie autistische Züge, Asperger oder sowas in dieser Richtung noch haben. Und also je mehr man quasi diese grüne Brille abnimmt und denkt, ey, vielleicht ist das Teil der Lösung, Klimawandel, der uns alle umbringt und es kann tatsächlich im weltweiten Klima können diese 0,5 Grad irgendwie damit erreicht werden. Vielleicht ist es tatsächlich so. Ich persönlich glaube nicht dran und die ganzen Modelle, die das ausrechnen, auch super fehleranfällig sind, zumal sobald man da irgendwie mehr als 3-4 Parameter einträgt, auch dass das Ergebnis quasi beliebig veränderbar ist. Aber dieses, also wirklich hinzuschauen, wer jetzt ganz viel Geld irgendwie damit verdient und halt nicht nur durch diese ideologische Brille das zu sehen, ich glaube, auch das wäre wahrscheinlich schon in vielerlei Hinsicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich glaube schon und ich glaube zumindest, es lohnt sich, das zu benennen. Und da haben jetzt ältere Generationen, die das Argument immer wieder treffen, natürlich vollkommen recht, wenn sie sagen, da hängt eine Wohlstandsverwahrlosung dran. Und da siehst du natürlich auch in Deutschland mit Luisa Neubauer und dieser Remzmar, dass, also wenn du halt Klimaaktivist bist und auf die Straßen gehst und dich festklebst und teilweise auch Denkmäler verschandelst und so weiter, aber diesem Aktivismus für so dieses höhere, edle Gut, wo du vollkommen zu Recht ja auch gerade gesagt hast, es ist überhaupt nicht klar, wie stabil diese Prognosen sind, aber es ist vor allem auch völlig klar, dass nur wenn Deutschland jetzt irgendwie aus gewissen Technologien aussteigt, die Welt nicht gerettet wird. Aber wenn man sich dem Vollzeit widmet, dann nur weil man das kann und weil man anscheinend keine anderen Probleme hat und keine finanziellen Sorgen und keine Familien, um die man sich sorgen muss. Aber das ist der Ausdruck von saturierten Gesellschaften, die verlernt haben, für irgendwas zu kämpfen, für irgendwas zu stehen und für irgendwas zu sein. Sondern wo diese Betätigungsfelder, das sind ja einerseits Karrieresprungbretter, aber auch lebensausfüllend. Und ich würde natürlich auch argumentieren, dass der Niedergang des Staates, also des Patriotismus, der Nation, der Familie, also der Einbettung in familiäre Strukturen und der Religion, also der Kirche, befördert hat, dass es auf einmal neue Zivilreligionen wie diesem Kampf gegen den Klimawandel, die Transideologie, George Floyd, hier anti-schwarzer Rassismus und so weiter, befördert hat, die auf einmal den Platz und Raum einnehmen, wo Leute handlungsanweisende und normative Ratschläge bekommen und ihr Leben damit verbringen.
Wenn du jetzt am Ende sagen müsstest, okay, du hast das Buch geschrieben, mein erster Gedanke war, ich glaube 175 Seiten oder so, war ich kurz erleichtert, ich dachte, es ist jetzt nicht super viel zu lesen, aber schon, also auf die einzelnen Kapitel, die Themen, die du anreißt, wir haben jetzt einen Bruchteil davon quasi irgendwie angeschnitten, ist da ja sehr viel reingepackt, wenn ich so die letzten seit ich auch das hier irgendwie so beruflich mache, es kam da irgendwie von allem mal so ein bisschen was irgendwie drin vor und dafür habe ich jetzt 1500 Videos quasi gebraucht und du hast das jetzt irgendwie in 175 Seiten so ein bisschen sehr, also mit sehr viel Information irgendwie zusammengepackt. Was würdest du sagen, wäre dein Ziel, so das liest jetzt jemand und danach passiert was?
Also ich fand es lustig, dass du gesagt hast, dass es eigentlich düster ist und so eine düstere Prognose und teilweise einfach auch mit Problemen ins Gericht geht und sie skizziert, weil ich hatte eigentlich auch den Eindruck, dass das Buch an vielen Stellen vergnüglich ist. Also ich laufe da durchs Land und es ist ja auch als Streifzug betitelt und zwinker ganz oft zu oder lache mich halt so kaputt, weil ich halt das sehe, was ich sehe. Und ich glaube, das ist auch die richtige Haltung im Umgang mit der Bastardmoderne. Also ich glaube, das Blackpillen, wie es ja in unserem Lager oft heißt, ist kein guter Bewältigungsmechanismus. Ich verstehe, dass vieles verkommen ist und wie gesagt, über vieles versuche ich auch zu schreiben und das zusammenzufassen. Aber man muss das ja quasi annehmen im Sinne von einer Herausforderung und einem Wettkampf. Und da, glaube ich, braucht es ja natürlich einen selbstironischen und proaktiven Umgang, der sagt, es ist gekommen, wie es gekommen ist. Und wie gesagt, es gibt vielleicht auch gewisse Mechanismen der liberalen Demokratie, des Aufstiegs der Moral, auch der freien Marktwirtschaft, wo man sich ernst damit unterhalten und auseinandersetzen muss. Aber eigentlich müssen wir was Proaktives daraus schaffen. Und eigentlich müssen wir mit erhobenem Haupt durch dieses Leben gehen und durch diese Gesellschaft gehen. Und deshalb würde ich das als Aufruf verstehen, dass man das ja mit einem gewissen Augenzwinkern nimmt und mit einer gewissen Prise Ironie und versucht, diese Zustände durch eigenes Vorleben, durch Aktivismus, durch Publizistik, durch Politik zu einem Besseren zu formen. Und ja, das ist auf jeden Fall keine düstere und kein endgültiger Abgesang. Ja, ich glaube, mein Verleger schreibt auch sehr aufrührerisch und ich lasse keine Kompromisse mehr zu. Das mag stimmen, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Und ich meine, dass wir beide hier sitzen und vergnügt darüber diskutieren, zeigt ja, dass es irgendwie möglich sein muss, damit auseinandergesetzt zu haben und dann das in was Proaktives umzuwandeln.
Also es ist natürlich keine Lösung und auch darum geht es ja an der einen oder anderen Stelle in diese Endzeitapokalypse zu verfallen. Und wenn ich, glaube ich, ehrlich bin, dann glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterhin bergab geht, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, höher angesiedelt, als zu sagen, das lässt sich irgendwie umkehren, ob das rein durch die Migrationspolitik oder die dass man die deutsche Wirtschaft quasi vollständig irgendwie ruiniert anscheinend oder dass das das erklärte Ziel aus der gerade der Berliner Politik oder auch von Seiten der EU ist. Aber ich glaube, du hast ja definitiv damit recht, das ist auf jeden Fall keine Lösung. Also ich will halt nicht zu denen gehören, die entweder in den USA mit so einem Pappschild an der Kreuzung stehen, der Weltuntergang ist da, oder mich an irgendein, weiß ich nicht, Picasso, Monet oder sonst wo dran zu kleben und dann irgendwie aus der letzten Generation wurde ja jetzt die haben sich da irgendwie umbenannt.
Irgendwas war da.
Irgendwas auch mit Generation wieder.
Stop Oil kenne ich auch noch.
Ja, das auch. Aber in der letzten Generation haben wir jetzt irgendwie Nachfolger. Ist auch egal. Aber also das ist halt definitiv keine Lösung. Oder Fridays for Future chillen, irgendwie nicht in Schule gehen und freitags irgendwie streiken zu gehen. Aber ja, es ist spannend, das mal so im Abriss irgendwie zu sehen.
Wie fandst du es dann, wenn ich fragen darf?
Ich fand's, also zum einen, wie gesagt, ein Stück weit bedrückend, weil ich gerne jemand bin, der auch sagt, ich hätte gern für alles eine Lösung.
Ja.
Aber so richtig.
Nee, die Lösung liefere ich nicht, das stimmt.
Ja, genau, du bist halt dieser Chronist und mit Lösungen müssen sich andere. In der Regel für ganz viele Themen ist halt tatsächlich die Politik verantwortlich. Die Politik wird wiederum gewählt. Also auch das ist ein wichtiger Appell eigentlich. Auch das müsste man sich irgendwie überlegen, ob man halt nur fürs eigene Gewissen wählen geht und sagt, nee, ich finde das schon gut, wie Robert Habeck das irgendwie vorhatte. Oder ich sage halt irgendwie, es müssen halt irgendwie Probleme angegangen werden. Allein, ob das Thema mit den Pornos beispielsweise ist oder in Bezug auf soziale Medien, da hatten wir gestern auch die Debatte so, wie ist das mit diesem Social-Media-Verbot von unter 16-Jährigen? Da habe ich halt gesagt, oder unter 14, könnte ich es mir aussuchen. Meine Tochter ist jetzt 10 Wochen alt und ich könnte mir mit dem Fingerschnipp wünschen, dass sie ohne Instagram, Social Media aufwächst und niemals in dieses Germany's Next Topmodel Magersucht oder Übergewichtsding reinrutscht, was ganz viel, und auch damals waren es Zeitungscover, wo die Frauen wirklich unrealistisch proportioniert mit Photoshop bearbeitet wurden, was jetzt mit Instagram-Filtern funktioniert, könnte ich mir das wünschen, würde die nie damit in Kontakt kommen.
Sagt aber jeder Mutter und jeder Vater.
Genau, aber das ist ja nicht die Lösung.
Nee.
Also das ist unrealistisch. Also kann ich mich daran festklammern und sagen, ich hätte es so gerne. Oder ich muss mich halt mit der Realität beschäftigen und das ist halt in der Regel anstrengend und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch daraus mitnehmen, dass so, ich glaube, es ist keine Lösung, in der Vergangenheit hängen zu bleiben oder alles nur schwarz zu malen und sich erschlagen zu fühlen von dem, was da ist, weil, auch das ist ja wichtig, es gibt so viel, was hier noch schön und erhaltenswert ist und es gibt auch noch die Bäckereien und die anderen Läden und dann muss man vielleicht ein bisschen bewusster manche Entscheidungen treffen. Wenn man jetzt bewusst dein Buch kaufen möchte, um darauf nochmal einzugehen, gibt es da neben Amazon noch Hugendubel oder.
Ich glaube, es ist ab dem 18., also ab Montag, in ganz vielen Bahnhofskiosken.
Ach so.
Ansonsten empfehle ich natürlich den Tumult-Shop. Also Tumult ist ein kleiner, rechtskonservativer, intellektueller Verlag, der das, wie gesagt, verlegt hat und auch so verlegen wollte, wie mir das vorgeschwebt ist. Und im News-Shop, das gehört zu weit, gibt es 500, glaube ich, signierte Exemplare. Also
Du auch handschriftlich wirklich. Ja, ja. Wie lange hast du dafür gebraucht?
4 Stunden.
Ja.
Aber 4 Stunden über 3 Tage verteilt. Und dann kamen die in 10 Kartons und ich alles auspacken. Nein, kein Mitleid, aber das hätte ich auch nicht gedacht.
Wenn sie verkauft wären, dann wäre es ja.
Und ich freue mich über jeden, der es liest. Ne? Das klingt auch immer wie eine blöde Plattitüde. Und das ist mir vielleicht aber auch nochmal wichtig zu sagen. Ich stecke da natürlich irgendwie mein Herzblut rein und es ist auch keine Schrift, die mir leicht fiel, ja? Weil ich da ja auch ein bisschen mit mir ringe. Aber Autoren sagen sowas immer, ja, und kauft mein Buch. Ich freue mich wirklich über jeden, der vielleicht reinliest, seine eigenen
Gedanken hat. Kennst du Wolf Schneider?
Ja, ja.
Ne? Der hat auch mal den schönen Satz gesagt, dass die größte Kunst für einen Journalisten, ja, oder dass die größte Kunst seiner Arbeit ist halt tatsächlich Texte zu schreiben, die irgendjemand lesen möchte.
Ja.
Und jetzt mache ich hauptsächlich Videos, aber ich habe jetzt auch ein paar Artikel für Junge Freiheit mal geschrieben. Das ist nochmal ein anderes Gefühl. Also Texte schreiben, die Leute dann lesen oder lesen wollen. Und die Wahrscheinlichkeit, das weiß man auch, dass jemand überhaupt einen Text anfängt zu lesen und fertig liest, die ist sehr gering. Also zwischen 50-0% liegt das irgendwie. Wie teuer, wie tief muss man dafür in die Tasche greifen?
19,90 €, glaube ich. Ja, nur 19 Euro, also so um den 20 rum.
Okay.
Genau.
Also 2 Dinkelbrote beim Bioladen
weniger. Ein Zeit für Broteinkauf quasi.
Ja. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.